Der RT Deutsch Podcast aktuell.
Also die Medien und die Politik haben die Ermordung von Qasem Soleimani und auch von Mehdi al-Mohandes, den Anführer der Katib Hisbollah im Libanon, scharf verurteilt und kritisiert. Es gab in den Fernsehsendern eine Fülle von Diskussionsrunden und Debatten, Analysen, also nicht nur in syrischen Medien, aber auch, sondern in den arabischen Medien insgesamt. Es ist ein ständiges Thema nach wie vor, Perspektiven, Spekulationen und natürlich die Veranstaltung der Trauerfeiern im Iran wurden weit verbreitet. Es gab in der iranischen Botschaft hier in Damaskus, war ein Trauerbuch ausgelegt und da sind viele Politiker, auch Militärs hingegangen, um da zu kondolieren. Darunter übrigens auch eine Delegation des russischen Militärs, das hier in Syrien ja stationiert ist. Dazu muss man wissen, dass das russische Verteidigungsministerium sich ja auch sehr klar geäußert hat zu General Soleimani, hat ihn gewürdigt für den Einsatz, den er gebracht hat im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat im Irak und in der Levante und auch gegen Al-Qaida, sowohl im Irak als auch in Syrien, lange bevor diese internationale US-geführte Koalition eingegriffen hat. Und insofern also diese Würdigung seiner Person ist schon sehr auffällig. Vielleicht um zu Qasem Soleimani und seiner Bedeutung in der Region noch mal was zu sagen. Er gilt ja als der Architekt der Achse des Widerstandes. Und dieser Widerstand richtet sich gegen westliche, US-amerikanische und israelische Einmischung oder auch Besatzung im Mittleren Osten. Und ihm ist es gelungen, nach der völkerrechtswidrigen Invasion der US-Streitkräfte in den Irak, ein regionales Netzwerk militärisch und politisch aufzubauen zwischen Iran, Irak, Syrien und dem Libanon. Das hat sozusagen der Region auch wieder Selbstvertrauen gegeben. Im Westen spricht man bei diesem Netzwerk über einen schiitischen Machtbogen, also man stellt ihn als eine Bedrohung dar, der sich vom Persischen Golf bis zum östlichen Mittelmeer erstreckt. Und natürlich richtet sich diese Achse des Widerstands oder dieser Macht gegen westliche Interessen, auch der Bündnispartner des Westens in der Golfregion. Aber man muss auch sehen, dass der Westen und die Präsenz der USA, die militärische Präsenz der USA und ihrer Partner hier in der Region natürlich eine Spur von Kriegen, eine Blutspur sozusagen hinterlassen hat. Und es ist ja nicht nur Krieg, damit werden Gesellschaften zerstört, nationale Wirtschaften werden zerstört. Dagegen wendet sich eigentlich das. Also insofern war die Bedeutung von Soleimani natürlich sehr groß. Einer meiner Gesprächspartner jetzt in den letzten Tagen war ein Feldoffizier der syrischen Armee in der Provinz Raqqa. Und er hat nochmal die Bedeutung von Qasem Soleimani für die Region deutlich gemacht, indem er sagte, er hat uns Stolz und Selbstvertrauen wiedergegeben durch dieses Netzwerk, durch den Aufbau der Achse des Widerstandes. Also das wird hier in der Region sehr deutlich gesehen. In einem Facebook-Eintrag in Syrien hier übrigens habe ich gesehen, beziehungsweise jemand machte mich darauf aufmerksam, da war zu lesen, der 11. September 2001 ist so wie der 3. Januar 2020. So wie die Welt sich seitdem verändert hat, wird die Welt sich von nun an ändern. Also das hebt auch nochmal die Bedeutung hervor von diesem Herrn Qasem Soleimani. Natürlich gibt es auch Gegner des Iran hier in Syrien. Das sind vor allen Dingen die Kurden im Nordosten des Landes, die sich ja stark an die USA anlehnen und die hoffen, dass der Iran sich jetzt nach diesem Angriff der USA zurückziehen, auch aus Syrien. Und oppositionelle Webseiten aus Idlib haben also Freudenfeier. Es hieß, dort seien Bonbons zur Feier des Tages an die Kinder verteilt worden. Also das ist so ungefähr die Reaktion hier aus Syrien. Ja, angefangen mit der offiziellen Stellungnahme, das syrische Außenministerium hat also sich solidarisch mit dem Iran gezeigt. In einer Erklärung hieß es, der Iran als souveräner Staat hätte das Recht auf Selbstverteidigung, er sei angegriffen worden und dieser Militärschlag sei als Verteidigungsschlag, eine gerechtfertigte Aktion. Und die USA müssten ihre Haltung hier aufgeben, andere Staaten zu unterwerfen und ihnen den US-Herrschaftsanspruch aufdrängen zu wollen. In Syrien allgemein, die Personen, die ich in den letzten Tagen heute getroffen habe, zeigen Verständnis für die Aktion. Aber man hat allgemein schon Sorge, ob das also eine militärische Eskalation auslösen wird. In dieser Achse des Widerstandes, also in den Ländern des Iran, Irak, Syrien und Libanon auch, sind die Menschen sehr aufgebracht. Also heute sagte jemand zu mir, das Attentat, das man übrigens auch über Video sehen kann, also wie die Drohne den Angriff verübt, das wird hier also verbreitet. Man kann sehen, mit welcher Brutalität da vorgegangen worden ist. Das löst schon einerseits einen Schock aus, aber andererseits auch großen Zorn. Also die Millionen von Menschen, die im Iran an den Trauerfeiern teilgenommen haben, haben vielleicht politisch unterschiedliche Meinungen. Aber in Bezug auf diesen Angriff der USA sind sie schon eng zusammengerückt. Und ich denke, das kann man auch für den Libanon und auch für Syrien sagen, dass man das Gefühl hat, diese Selbstverständlichkeit, mit der die Bundeswehr militärisch agiert, also dass man das eigentlich nicht mehr sich gefallen lassen kann. Ersten Meldungen zufolge aus den USA, wenn man die Rede von Donald Trump hört, sieht es ja so aus, dass die USA nicht reagieren will auf die Angriffe des Iran. Und der Iran hat ja auch die iranische Führung, die politische Führung hat gesagt, das ist ein erster Schlag gewesen gegen die USA. Die eigentliche Rache für den Tod von Soleimani wird sein, dass die USA sich ganz aus der Region zurückziehen muss. Was Trump gesagt hat in seiner Rede war, dass er wolle, dass die NATO-Staaten sich mehr involvieren, also mehr einsetzen hier in der Region. Und das ist natürlich das Gegenteil eigentlich von dem, was die Region hier braucht. Mit einem größeren Engagement von NATO-Ländern wird die Region sich nicht beruhigen, sondern es werden neue, vor allen Dingen europäische Staaten, noch mehr involviert. Das würde auch Deutschland betreffen. Und wir wissen ja, dass sowohl vom Außenministerium als auch vom Verteidigungsministerium in Berlin darauf bestanden wird, dass die militärische Präsenz hier in der Region, sei es Jordanien, sei es Irak oder auch Syrien, aufrechterhalten bzw. sogar ausgeweitet werden soll. Man spricht über, es gibt deutsche und europäische Pläne einer europäischen schnellen Eingreifstruppe der NATO, die möglicherweise im Norden Syriens stationiert werden sollte. Es gibt Ausbildungsmissionen der irakischen Armee, der kurdischen Peschmerga. Das alles ist, wie gesagt, genau das Gegenteil von dem, was die Region braucht, was Syrien braucht. Und da muss man sagen, Soleimani war natürlich ein harter Gegner von ausländischer Einmischung und Bevormundung, aber für Frieden war er auch immer zur Kooperation bereit, auch mit den USA. Und man muss sagen, seine Mission in Bagdad, bei der er ja ermordet wurde, war nicht, neue Anschläge vorzubereiten, wie es von Washington aus ja gesagt wurde, sondern er hatte einen Brief Teherans bei sich, den er dem irakischen amtierenden Ministerpräsidenten Adel Abdulmehdi übergeben wollte, damit dieser diesen Brief weiter an Riad, also nach Saudi-Arabien, leiten sollte. Der Irak versucht als Vermittler zwischen Iran und Saudi-Arabien zu fungieren. Beide Länder, Saudi-Arabien und Iran, sind offensichtlich zu Gesprächen bereit. Und das wäre tatsächlich etwas, was die Regierung hier sehr wohl brauchen könnte. Nun, die Einzelheiten sind mir nicht bekannt. Mir ist auch nicht bekannt, dass man mehr darüber gesagt hat. Aber allein die Tatsache, dass zuerst Riad sich in Bagdad gewandt hat mit einem Schreiben zur Weitergabe an Teheran und Teheran darauf positiv reagiert, zeigt natürlich, dass es eine Bereitschaft gibt zum Dialog. Es gibt seitens des Iran eine Friedensinitiative für die Region, für die persische Golfregion. Der iranische Außenminister ist im vergangenen Jahr also in sehr vielen Golfstaaten gewesen. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es Gespräche mit Kuwait, mit Katar. Und insofern bewegen sich die Staaten aufeinander zu, was bei Saudi-Arabien möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass man dort das Gefühl hat, man kann sich nicht mehr hundertprozentig auf die USA in der Region verlassen. Also da ist im Augenblick sehr viel in Bewegung und wie gesagt, die Gespräche wären sehr wichtig. Vielleicht noch ein Hinweis, vor wenigen Monaten gab es ein Editorial in der New York Times, geschrieben von einem ehemaligen saudischen Diplomaten, wenn ich mich recht entsinne, und einem iranischen Journalisten, die beide gemeinsam ihre Regierungen aufgefordert haben, aufeinander zuzugehen, damit die Kriege, die Stellvertreterkriege, die großen Verluste, die damit verbunden sind, in der Region endlich beendet werden können. Eine interessante Initiative aus Saudi-Arabien und aus dem Iran gemeinsam, ein solcher Appell an beide Regierungen. Und darauf haben möglicherweise Riad und auch Teheran politisch reagiert mit dem Austausch von Briefen über Irak. Und dass der Irak da einbezogen wird, ist natürlich auch sehr wichtig, weil im Irak diese Konflikte besonders stark aufbrechen. Das meint er jetzt. Ein US-Truppenabzug und der Abzug von verbündeten Truppen der USA müsste angekündigt werden, müsste vorbereitet werden. Denn er betrifft ja nicht nur den Irak, er betrifft alle Staaten der Region, Jordanien, Syrien, die Golfstaaten, den Libanon. Und insofern wäre es wichtig, dass diese ganzen Staaten auch sich vorbereiten können auf diesen Abzug, dass sie ihre Rolle selber bestimmen können, dass sie sich untereinander verständigen, wie sie eben nach diesem Truppenabzug miteinander umgehen. Und was nicht passieren darf, ist, dass die USA abzieht und sagt, gut, jetzt sollen die NATO-Truppen unsere Basen übernehmen. Das wäre praktisch nur eine Verlagerung und Verlängerung des Problems. Die große Frage wäre natürlich auch, wie würde sich Israel verhalten? Das ist eine schwierige Frage. Israel sieht sich ja eigentlich mehr als europäischer Staat, denn als Staat in der Region und hat schlechte Beziehungen zu seinen direkten Nachbarn im Grunde. Das ist ein riesiges Problem. Aber man könnte, wenn man das tatsächlich politisch wollte, das vorbereiten, die Staaten einbeziehen. Und Russland hat übrigens einen sehr guten Vorschlag im Frühsommer letzten Jahres schon gemacht. Russland hat einen Plan für eine Koalition der persischen Golfregion vorgelegt, dass die Staaten der Region miteinander ins Gespräch kommen auf einer Konferenz und die Nicht-Anrainerstaaten der Golfregion, überhaupt des Mittleren Ostens, müssten sich aus dieser Konsultation der Regionalstaaten heraushalten. Sie können vielleicht vermitteln, aber sie dürften nicht in irgendeiner Weise da eingreifen. Das bezieht übrigens auch Russland selber mit ein. Und gleichzeitig gab es den Vorschlag, der ist übrigens auch nicht neu, einer Region von frei von Massenvernichtungswaffen und Nuklear. Die einzige Macht in dieser Region, die Nuklearwaffen hat, ist Israel. Israel hat sich bisher solchen Gesprächen verweigert. Aber es gibt gute Vorschläge, vernünftige Vorschläge für einen Frieden und Wohlstand hier in der Region, wenn man die regionalen Staaten spricht. Die Frage ist natürlich auch an die USA, an die europäischen Länder. Sie haben Interessen hier in der Region, geostrategische Interessen, Interessen an den Rohstoffen. Und insofern muss man natürlich den guten Willen der USA und Europas auch hier daran appellieren, dass sie eine solche Entwicklung ermöglichen. Viele Syrer haben das, sie waren natürlich alle überrascht, es war nicht angekündigt und ein Bekannter von mir sagte, er hat Freunde dort direkt neben der Kirche, die beide Präsidenten besucht haben, Putin und Assad, und er sagte, es war alles abgesperrt und er war ganz überrascht, dass dort ein so hochrangiger Besuch stattfand. Aber alle Leute haben sich gefreut, also die es dann gehört haben, die haben sich gefreut. Sie sehen praktisch in einem solchen Besuch, er signalisiert Sicherheit für Syrien, auch militärische Sicherheit, signalisiert, dass Syrien nicht vergessen ist, nicht isoliert, sondern dass Russland an der Seite des Landes steht. Man nennt Wladimir Putin hier in der Region übrigens auch Abu Ali. Das ist der Begriff für einen starken, mutigen, kämpferischen, durchsetzungsfähigen Mann, ist also eine Respekterweisung für ihn. Und bei den Gesprächen ging es politisch um Idlib, es ging um die Region im Nordosten des Landes unter Kontrolle der Amerikaner und der Kurden. Es ging sicherlich auch um die Ermordung von Qasem Soleimani, wie Syrien, auf was sich Syrien möglicherweise vorbereiten muss, wie Russland die Einschätzung hat über die Entwicklung. Und Putin ist ja dann gestern meines Wissens praktisch, er ist von Damaskus weitergereist in die Türkei, um dort Gespräche mit Erdogan zu führen, dem türkischen Präsidenten. Wichtig ist, dass Putin vor den Gesprächen mit Erdogan hier in Damaskus gewesen ist, um sich mit dem syrischen Präsidenten abzusprechen über das, was er also praktisch mit Erdogan verhandeln will. Und das wird hier sehr gewürdigt und respektiert, dass Russland nicht einfach über den Kopf von Syrien hinweg etwas entscheidet, sondern immer das Gespräch mit Damaskus sucht, als Vermittler zwischen den Kurden und Damaskus oder auch zwischen der Türkei und Damaskus im Rahmen der Astana-Gespräche. Das wird hier sehr geschätzt. Wichtig ist auch, und ich glaube, die syrische Bevölkerung hatte das angesichts der schwierigen ökonomischen Lage auch eine wirtschaftliche Unterstützung aus Russland, auch aus China, und zwar nicht gegen, sondern mit dem Iran. Das sind diese drei Staaten, die hier im Land einen großen Einfluss haben, und das sollte auch wirtschaftlich für die Bevölkerung.
Das war der RT Deutsch Podcast.